heißt es in 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9, da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Gottes Segen basiert nicht auf unseren Werken, sondern Gottes Segen basiert auf seiner Gnade. Es heißt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. So, wir verdienen uns nichts bei Gott, sondern wir empfangen seine Gnade. Und hier sagt das Wort Gottes uns, dass wir reich gemacht sind durch ihn. Und reich bedeutet in den Maßstäben des Reiches Gottes nicht eine Zahl auf einem Bankkonto, sondern es bedeutet überfließend versorgt. Dass unsere Not begegnet ist, dass wir das haben, was wir zum Leben brauchen und darüber hinaus fähig sind, weiterzugeben, andere zu segnen, ein Segen zu sein. Das ist Gottes Absicht für uns. Dass wir ein Segen sind für Menschen um uns herum, dass wir ein Segen sind für diese Welt. In jeglicher Hinsicht, mit allem, was Gott uns gegeben hat. So, das schließt ein, dass Gott uns versorgt. Und wir haben das letzte Mal schon diese Frage gestellt, wie kommt denn diese Versorgung zu uns? Es ist schön, wenn wir lesen, dass wir reich gemacht sind in ihm, aber wie kommt der Reichtum zu uns? Und wir haben das letzte Mal uns schon diese Stelle angeschaut im Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Dort erklärt uns Jesus, wie das funktioniert. Matthäus-Evangelium Kapitel 6, und zwar Vers 31, da heißt es, so seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Wir sollen nicht sein wie die Nationen. Wir sollen nicht sein wie Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sollen nicht sein wie Menschen, die keine Beziehung, die keine Verbindung mit ihm haben. Wir sind nicht Teil dieser Welt und wir sollen nicht denken wie diese Welt und wir sollen nicht sprechen wie diese Welt und wir sollen nicht leben wie diese Welt. Denn wir haben einen himmlischen Vater, der sich um uns kümmert, der weiß, was wir benötigen. Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles, was ist dies alles? Alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen zu unserem täglichen Leben. Dies alles wird euch hinzugefügt werden. In der Luther-Übersetzung heißt es sogar, dies alles wird euch zufallen. So, mein Leben besteht täglich aus ganz vielen wunderbaren Zufällen. Aber diese Zufälle passieren nicht zufällig. Sondern es ist Gottes Hand, es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Segen. So, das heißt, der Segen Gottes, die Versorgung Gottes, dies alles, was wir brauchen, kommt zu uns ohne Mühe. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, manche sagen jetzt, das ist aber zu einfach dargestellt. So einfach ist es nicht. Ich habe mir es nicht ausgedacht, ich habe es nicht gesagt, ich zitiere nur die Bibel. Ich zitiere das Wort Gottes. Jesus hat das gesagt. Und ich denke, er wusste, was er gesagt hat, als er es gesagt hat. Und das letzte Mal hatten wir schon festgestellt, wir alle sind begeistert über diesen Gedanken, dass uns alles zufällt, dass uns Dinge zufallen, dass uns Gottes Versorgung zufällt. Aber wenn wir das erleben wollen, dann müssen wir uns auf den ersten Teil des Verses konzentrieren. Wie ist der erste Teil des Verses? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist unser Teil. dass wir ihn suchen, dass wir sein Reich suchen, dass wir ihn und die Dinge seines Reiches an erste Stelle stellen, dass wir uns bewusst machen, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören ihm. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, gehört ihm. Jeder Herzschlag, jeder Atemzug gehört ihm. Und das sollte unsere Gesinnung sein, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen an jedem Tag. Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und sagen, Herr, was möchtest du heute von mir? Was kann ich heute tun, um dir zu gefallen? Das heißt nicht, dass wir irgendwie komisch werden müssen, aber das heißt, dass wir die Dinge unseres Lebens, die Dinge des Alltags aus einer anderen Perspektive raustun. Das ist, wozu wir berufen sind, das ist, wozu wir bestimmt sind. Und ich glaube, dass das ein guter Deal ist. Matthäus 6, 33 ist ein guter Deal. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch zufallen. Wer glaubt, dass das ein guter Deal ist? Das sind die meisten hier. Wunderbar. Warum funktioniert das dann nicht so einfach in unserem Leben? Warum erleben wir das nicht ständig am laufenden Band? Warum fällt uns das manchmal ziemlich schwer? Warum fällt uns das manchmal ziemlich schwer, Gott an erste Stelle zu setzen? Ich meine, wenn du heute eine Zahl geben müsstest, wie viel Prozent deines Lebens, deiner Energie, deiner Zeit, deines Besitzes, was auch immer wir haben, wie viel gehört Gott wirklich? Wo würden wir rauskommen? Der Gedanke, der dem im Wege steht, dass ich Jesus wirklich Herr sein lasse, dass ich als erstes nach dem Reich Gottes trachte, der Gedanke, der dem im Wege steht, ist, ich werde zu kurz kommen. Ich werde zu kurz kommen, wenn ich mich wirklich Gott ausliefere, wenn ich mich wirklich ihm hingebe und einfach nur gebe und gebe und gebe und gebe und gebe. Dann werde ich zu kurz kommen. Wer kümmert sich denn um mich? Kann ich es mir leisten, Gott an erste Stelle zu setzen in meinem Leben? Und schau, dieser Gedanke kommt nicht von irgendwoher, sondern dieser Gedanke kommt direkt aus der Hölle. Satan ist real. Geistlicher Kampf ist real. In manchen christlichen Kreisen hat man da komische Dinge draus gemacht. Der wirkliche geistliche Kampf findet hier statt. In unserem Denken. Das ist, wo Satan uns angreift. Es ist immer noch dasselbe Kampffeld, in dem Jesus angegriffen wurde. Wie ist er in Versuchung geführt worden? Kannst du nachlesen in Matthäus Evangelium Kapitel 4. Wie ist er in Versuchung geführt worden? In seinen Gedanken. Ja? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. In seinen Gedanken. Und das ist der Punkt, wo er widerstehen musste. Wo er sagen musste, es steht geschrieben. Nicht allein vom Brot lebt der Mensch. Und Unsere Gedanken sind immer noch das Schlachtfeld, wo Satan versucht, uns anzugreifen. Deswegen schreibt Paulus im Römerbrief, dass wir unseren Sinn, unser Denken erneuern sollen. Er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. So, Satan hat kein Interesse daran, dass wir uns Jesus hingeben, dass wir das Reich Gottes an erste Stelle setzen. Er wird versuchen, das zu verhindern. Er kann das nicht verhindern mit Gewalt. Jesus hat all seine Macht gebrochen am Kreuz. Aber er kann es immer noch tun durch Lüge, List und Betrug. Durch Gedanken, falsche Gedanken. Du wirst zu kurz kommen. Du wirst zu kurz kommen. Lasst uns mal einen Text anschauen, den ich früher überhaupt nicht gemocht habe, aus genau diesem Grund, weil ich ihn furchtbar fand. 1. Mose Kapitel 22. 1. Mose Kapitel 22. Ich lese ab Vers 1. Da heißt es, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Wer von uns mag Prüfungen? Sind nicht so viele. Okay. So, Maru hatte vor kurzem eine ganz, ganz wichtige Prüfung. Hast du dich sehr darauf gefreut, auf die Prüfung? Wirklich? Okay. Ja. Meistens sind wir nicht so begeistert über Prüfungen. Ja. Man spricht von Prüfungsstress, von Prüfungsangst. Oh, wie wird das werden und werde ich das schaffen, werde ich das bestehen? Aber weißt du was? Nach Prüfung kommt immer Beförderung. Wenn wir eine Prüfung bestanden haben, ja, gibt es immer eine Beförderung. Wenn wir eine Prüfung bestanden haben, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wenn wir eine Prüfung bestanden haben, geht es weiter in einen neuen Bereich in unserem Leben. So, Prüfung ist nicht unbedingt was Schlechtes. Und genauso ist es im Reich Gottes nämlich. Gott prüft uns nicht, um uns fertig zu machen, um uns runter zu machen. Sondern er prüft uns, damit er uns befördern kann, wenn wir diese Prüfung bestehen. Lasst uns mal die Prüfung anschauen, in der Abraham hier war. Da heißt es, und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Das sagt mir schon mal eine Menge über Abraham aus, über seine Einstellung, über seine Haltung. Abraham hatte schon Gott an erste Stelle gesetzt. Wenn Gott sagt Abraham, Abraham sagt, hier bin ich, Herr. Er war in der Lage, Gott zu hören. Er war in der Lage, die Stimme Gottes zu hören. Und er hat sofort darauf reagiert. Manchmal denke ich, wir haben so viel mit unserem Alltag zu tun. Und wir haben unsere eigenen Pläne und unsere eigenen Dinge. Und was würde passieren, wenn der Herr mitten in meinem Alltag sagt, Fred, würde ich sagen, hier bin ich? Oder würde ich sagen, Herr, jetzt nicht. Ist jetzt ungünstig. Können wir später nochmal. Aber Abraham hat diese Einstellung, dass er sofort reagiert, als Gott ihn ruft. Das ist eine der ersten Bedingungen, Wir sagen alle, oh Herr, benutze mich, gebrauche mich. Herr, ich möchte dein Werkzeug sein. Hört sich das gut an? Ja? Aber die Frage ist, sind wir tatsächlich verfügbar, wenn der Herr uns braucht? Sind wir tatsächlich verfügbar, wenn der Herr unsere Pläne ruiniert? Wenn er uns braucht oder wenn er uns ruft oder wenn er uns benutzen möchte zu einem Zeitpunkt oder einer Situation, die uns gar nicht gefällt oder mit irgendwas, wozu wir eigentlich überhaupt keine Lust haben. Das ist ein heikles Gebet, Herr, gebrauche mich. Wir sollten uns klar sein darüber, was das bedeutet. Lasst uns mal weiterlesen, Vers 2. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und das ist der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. So ein schlimmer Gott. So ein grausamer Gott. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich eine Menge über Gott wusste. Ich bin in christlichen Kreisen aufgewachsen. Ich wusste eine Menge über Gott, aber ich kannte Gott nicht. Ich kannte ihn nicht. Ich war nicht vertraut mit ihm. Und weil ich ihn nicht kannte, weil ich nicht seine Liebe, seine Güte persönlich erlebt hatte, deswegen dachte ich, man muss vorsichtig sein mit Gott. Man darf ihm nicht zu nahe kommen. Denn wenn ich ihm zu nahe komme, wenn ich mich zu sehr ihm hingebe, wenn ich mich zu sehr ihm ausliefere, dann wird er irgendwas von mir verlangen, was ich überhaupt nicht will. Ich meine, Isaak war der Lebenstraum von Abraham. Lass uns das mal ganz realistisch sehen. Isaak war Abrahams Lebenstraum. Das ist, wonach er sich gesehnt hat, mehr als alles andere. Und dann sagt Gott, ich schenke dir einen Sohn. Und dann war die Freude groß. Und dann war die Begeisterung groß. Und wir können das nachvollziehen, oder? Wenn Gott uns etwas schenkt, wovon wir schon lange geträumt haben, was wir uns lange gewünscht haben, was uns einfach so ein Herzensanliegen war, und dann gibt uns Gott das, dann sind wir begeistert. Und dann sind wir Gott dankbar, hoffentlich. Aber die Frage ist, wenn wir das dann haben, werden wir anfangen, diese Sache, dieses Ding, diesen Isaak mehr zu lieben als Gott? Gott kommt zu Abraham und er sagt zu ihm, ich habe dir diesen Herzenswunsch erfüllt, ich habe dir diesen Sohn gegeben, Jetzt möchte ich von dir, dass du mir diesen Sohn zurückgibst. Ich möchte von dir, dass du ihn opferst. Was ist wichtig in unserem Leben? Was ist wichtig? Was hat Wert in unserem Leben? Was hat Bedeutung in unserem Leben? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das liest sich so einfach. Und wir sagen, ja, Herr, du sollst an erster Stelle stehen in meinem Leben. Bis zu dem Punkt, wo Gott sagt, okay, und jetzt nimm deinen Isaak und opfer ihn mir. Gib ihn mir. Diesen Traum, den du hast, das, was dir wichtig ist, das, was dir wertvoll ist, das, was dir kostbar ist. Nimm das und gib es mir, lass es los. Und das ist der Punkt, wo Satan bereitsteht, dir zu sagen, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Du wirst zu kurz kommen. Du wirst zu kurz kommen. Du wirst am Ende ganz unglücklich sein. Abraham war ein Mann des Glaubens. Das heißt nicht, dass er ein religiöser Mensch war, sondern das heißt, dass er Gott kannte. Er kannte Gott. Er wusste, wer sein Gott war. Er hatte seinen Gott erlebt. Und er wusste, welche Verheißungen verbunden waren mit diesem Sohn. Und er wusste, wenn dieser Sohn stirbt, dann können diese Verheißungen nicht mehr zustande kommen. Und er wusste, Gott ist ein treuer Gott. Gott lügt nicht. Ja, aber Moment jetzt, wenn ich ihn opfere, dann ist er tot, dann ist er weg. Da kann Gott auch nichts mehr machen. Ja, dann kann Gott auch nichts mehr machen, dann ist vorbei. Menschliches Denken, menschliches, irdisches Denken. Und da kommen wir an, wenn wir Gott aus der Gleichung rausnehmen. Wenn wir Gott begrenzen, wenn wir seine Größe begrenzen. Aber wusstest du, dass Gott größer ist als wir? Wusstest du, dass Gott größer ist als alles, was wir uns vorstellen können? Seid ihr wach? Seid ihr da? Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und Abraham wusste das. Deswegen hat er nicht gezögert. Schauen wir den nächsten Vers an. Vers 3, da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Er hat das nicht hinausgezögert. Er hat nicht gesagt, okay, ich denke nochmal nach, vielleicht nächste Woche, nächstes Jahr, irgendwann später. Er hört von Gott, er ist gehorsam und er ist sofort gehorsam. Worüber sprechen wir hier heute? Wir sprechen darüber, wie man zuerst nach dem Reich Gottes trachtet. Wir alle wollen erleben, dass alles andere uns zufällt. Amen. Das ist Gottes Seite, darum brauchen wir uns nicht kümmern. Unsere Seite ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Abraham ist gehorsam und er ist sofort gehorsam. Er macht sich früh am Morgen auf, sattelt seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Er macht es genauso, wie Gott ihm gesagt hat. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Hört ihr den Glauben Abrahams? Er sagt, wir werden dorthin gehen, wir werden Gott anbeten. Und Gott anzubeten damals bedeutet nicht einfach zu sagen, oh Halleluja, ja, mit ein paar Harfenklängen oder so, sondern es bedeutet ein Opfer zu bringen. Das ist, was es bedeutet, Gott anzubeten. Sondern wir werden dorthin gehen, wir werden Gott anbeten und wir werden zu euch zurückkommen. Ja, das widerspricht aber jeder Logik. Das kannst du dir nicht leisten. Du wirst zu kurz kommen, du wirst ohne Sohn zurückkommen, wenn du das machst. Du kannst dich Gott nicht anvertrauen. Völlig. Du kannst ihm nicht völlig gehorsam sein. Dann verlangt er irgendwas von dir, was du überhaupt nicht möchtest. Ich dachte damals, wenn ich mich wirklich Gott völlig ausliefere, dann schickt er mich als Missionar nach Sibirien. Ja, oder irgendwohin, also ich bin nicht so ein Freund der Kälte. Ja. Irgendwohin, wo es mir überhaupt nicht gefällt. Suhl oder sowas. Okay, alle Suhler, vergebt mir bitte. Aber zu dieser Zeit damals war ich in einer Gemeinde, wo ich super, super glücklich war. Und wir haben Gott erlebt und wir haben Wunder erlebt und wir haben die Herrlichkeit Gottes erlebt. Und ich dachte, das ist absolut toll hier. Das ist absolut großartig. Ich möchte nicht weg von hier. Auf alle Fälle habe ich keine Lust, nach Südthüringen zu gehen. Das, zu DDR-Zeiten war das hier das Ende der Welt. Ja? Das war das Ende der Welt. Das, tiefer konnte man nicht in die Provinz als Südthüringen. So hin, man sagte so, hinterm Wald. Ne? Hinterm Wald. Und Gott hat nicht, du bist mein Opfer heute, Gott hat nicht meinen Arm genommen und hat mir so nach hinten gedreht und hat gesagt, entweder du gehst nach Suhl oder ich brech dir den Arm. Alles gut? Sondern Gott, ich habe mich Gott zur Verfügung gestellt und Gott hat mein Herz verändert. Gott hat mein Herz verändert. Und deswegen, als ich aus meinem wunderschönen Urlaub zurückkam diese Woche, habe ich gesagt, hier gehöre ich hin. Hier gehöre ich hin. Hier ist mein Platz. Hier bin ich glücklich. Ja. Hier bin ich glücklich. Nicht, weil ich Wald liebe oder Berge oder Herbert Roth oder Simson Mopeds, sondern hier bin ich glücklich, weil Gottes Gegenwart hier ist. Für mich. Hier ist der Ort, wo ich mit dem Herrn gehe, wo ich mit dem Herrn lebe, wo er mich haben möchte. Wenn wir an dem Ort sind, wo er uns haben möchte, dann sind wir immer auch an dem Ort, wo wir ihn erleben. Und wenn er die Quelle unseres Glücks ist, dann finden wir in ihm alles, was wir brauchen. Alles. Wir finden das in ihm. Wir sind niemals zähneknirschend hier gewesen. Wir sind nicht zähneknirschend hierher gekommen. Wir waren nicht einen Tag zähneknirschend hier und sagen, oh Gott, wie konntest du das zulassen? Warum hast du uns hierher gebracht? Sondern wir sind so voller Dankbarkeit, voller Liebe zu unserem Vater im Himmel, dass er uns würdig geachtet hat, in seinem Dienst zu sein. Und wir haben ihn erlebt. Und ich erwarte, ihn mehr zu erleben in Wochen und Monaten, die vor uns liegen. Zurück zu Abraham. Keine Ahnung, wie ich jetzt dahin gekommen bin. Okay, wir waren bei Vers 5. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Sie gingen den Berg hoch. Das war im Gebirge Moria. Wisst ihr, wo das Gebirge Moria liegt? Es liegt in Israel. Genau. Es liegt in Israel und heute steht dort die Stadt Jerusalem. Und bei der Stadt Jerusalem gibt es einen Berg, wo Gott seinen Sohn geopfert hat, wo Gott seinen Sohn gegeben hat. Es war die gleiche Gegend, in die Gott Abraham geschickt hat. Opfere mir deinen Sohn. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar, schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wenn wir Gott nicht kennen, ist diese Geschichte einfach nur furchtbar, ist einfach nur grausam. Oh, wie kann Gott das zulassen? Wenn wir nicht verstehen, was Glauben ist. Abraham war ein Mann des Glaubens. Und es musste für seinen Kopf keinen Sinn machen. Wie kann das alles jetzt zusammenkommen? Wie kann das alles funktionieren? Abraham gehorchte Gott, weil er ihm vertraute. Deswegen nennen wir ihn heute noch den Vater des Glaubens. Amen. Er gehorchte Gott, nicht weil Gott ihn dazu gezwungen hat, sondern weil er Gott vertraute. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, den einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Das war die Prüfung. Gott sagt, okay, stopp, Dankeschön, Prüfung bestanden. Prüfung bestanden. Du warst bereit, dein Kostbarstes, dein Liebstes, den Traum deines Lebens mir zu geben. Du hast sie mir nicht vorenthalten. Gibt es Dinge in unserem Leben, die wir Gott vorenthalten, wo wir Gott nicht ranlassen, wo wir denken, das geht schief, wenn wir Gott hier ranlassen, der nimmt mir das weg. Was sind die Dinge in unserem Leben, die wir Gott vorenthalten? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Lass uns mal weiterlesen. Und Abraham hob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder, das ist ein Schafbock, hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Es ist passiert genau das, was Abraham seinem Sohn schon gesagt hat. Gott wird sich ein Opfer ersehen. So, wo kam der Schafbock her? Wo kam er her? Ich denke nicht, dass er vom Himmel gefallen ist, irgendwie so bumm. Ja, so, von der Enterprise runtergebeamt. Plötzlich war er da. Vers 14, und Abraham, wir kommen gleich auf den Schafbock zurück. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Von dem man auch heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird man ersehen. Können wir wirklich Gott vertrauen? Ist er wirklich vertrauenswürdig oder werden wir zu kurz kommen? Im hebräischen Text steht an dieser Stelle das Wort Yahweh Yireh. Vorhin haben wir darüber gesungen, nur falls du dich gewundert hast, wo das herkommt. Kommt aus dem Hebräischen. Yahweh ist ein hebräisches Wort für Gott. Ich bin, der ich bin. In vielen Übersetzungen wird es übersetzt mit Herr. Deswegen heißt es hier auch in der Übersetzung, der Herr wird ersehen. Aber was bedeutet das? Es hat zu tun mit Sehen. Der Herr sieht. Aber was hat das für eine Bedeutung? Dieser Begriff Yahweh Yireh bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet, der Herr sieht voraus. Der Herr sieht voraus. Er sieht voraus, um Versorgung zu schaffen. Yahweh Yireh. Der Herr sieht voraus, um Versorgung zu schaffen. Abraham wusste nichts von dem Widder. Er kannte den Widder nicht. Aber Gott wusste, was passieren würde, und Gott hatte schon Versorgung geschaffen. Gott hatte schon eine Antwort bereit. Und irgendwann gab es irgendwo einen Schafbock, der sich von seiner Herde entfernte. Und als der Schafe abends seine Schafe gezählt hat, stellt er fest, ups, da fehlt ja jemand. Und er findet ihn nicht. Und der Schafbock marschiert durch die Gegend und er marschiert mal dorthin und mal dahin. Und irgendwann marschiert er auf den Berg. Er weiß nicht warum, er ist nur ein Schafbock. Und dann kriecht er ins Gebüsch. Weiß ich, ob er da irgendwas Leckeres gesehen hat, keine Ahnung. Aber dort verfängt er sich mit seinen Hörnern. Und er kommt nicht wieder raus und er kommt nicht wieder los. Was für ein Zufall. Was für eine Kette glücklicher Umstände, glücklicher Zufälle. Wir wissen, dass es kein Zufall ist. Wir wissen, es ist die Hand Gottes. Es ist die Hand Gottes, denn er ist Yahweh Yireh. Er ist Yahweh Yireh. Er ist der Gott, der vorhersieht, um Versorgung zu schaffen. Und das ist die Botschaft dieses Gottesdienstes. Du kannst Gott vertrauen. Du kannst es dir leisten, ihn an erste Stelle zu setzen. Du kannst es dir leisten, ihm dein Kostbarstes zu geben. Du kannst es dir leisten, ihm nichts vorzuenthalten. Gott sagt dir heute Morgen, du wirst nicht zu kurz kommen. Du wirst nicht zu kurz kommen, wenn du mich an erste Stelle setzt, sagt Gott. Du kannst es dir leisten. Auch wenn alles so aussieht, als würden wir zu kurz kommen. Auch wenn alles so aussieht, als würde es uns fehlen an Dingen. Als hätten wir Mangel. Aber er ist Yahweh Yireh. Er ist der Gott, der vorhersieht, um Versorgung zu schaffen. Wir können es uns leisten, ihm zu vertrauen. Jeder von uns kommt in Situationen, wo plötzlich ein Mangel da ist, wo plötzlich eine Not da ist, wo plötzlich eine Situation da ist, auf die wir gerade im Moment keine Antwort haben. Und wenn wir unseren Gott nicht kennen, dann werden wir in solchen Momenten in Frustration geraten, wir werden verärgert sein, wir werden voller Sorge sein, wir werden anfangen zu murren und zu meckern und zu klagen und zu jammern. Aber wenn wir wissen, unser Gott ist Jahwe Jireh, der Gott, der vorhersieht, um Versorgung zu schaffen, dann wissen wir, er hat schon eine Antwort. Bevor wir von dem Problem wussten, bevor wir wussten, da ist ein Problem, bevor wir wussten, da ist ein Mangel, bevor wir wussten, da ist eine Not, hat er schon eine Antwort. Er sieht vorher, um Versorgung zu schaffen. Er ist der Gott, der sieht, der vorhersieht. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns in seine Hand begeben. Deswegen ist es gut, wenn wir ihm vertrauen. Wir werden nicht zu kurz kommen. Amen. Mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf und empfange heute Morgen diese Botschaft. Unser Gott ist Jahwe Jireh, der Gott, der vorhersieht, um Versorgung zu schaffen. Deshalb kann ich es mir leisten, ihn an erste Stelle zu setzen. Deswegen kann ich es mir leisten, wenn er nach mir ruft, wenn er sagt, nimm deinen Isaak, den du lieb hast, und opfere ihn mir, gib ihn mir. Dass ich sagen kann, Herr, hier bin ich. Wann soll es losgehen? Morgen früh? Passt wunderbar. Ich streiche alles andere aus meinem Kalender. Ich hab so eine Situation gehabt in meinem Leben. Ich habe euch schon davon erzählt. Du sagst, wie hat Gott zu dir gesagt, du sollst eines deiner Kinder schlachten? Jetzt ist Zeit, den Notruf anzurufen. Ja, die Schallplatte ist eine andere Geschichte. Ne? Aber es war tatsächlich so, ich hatte Ideen, ich hatte Vorstellungen für das Leben meiner Kinder. Was gut wäre für meine Kinder und wie das Leben meiner Kinder aussehen sollte und was sie für Entscheidungen treffen sollten und welche Wege sie gehen sollten. Und meine Kinder hatten teilweise ganz andere Ideen. Und ich dachte, naja, ich bin der Vater, ich weiß es besser. Ja, also, die Flausen, die werden euch schon noch vergehen, die ihr da so im Kopf habt. Und der Herr sagte zu mir, lass deine Kinder los. Lass deine Kinder los, lass deine Kinder gehen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, manche von euch sind dabei gewesen. Es gab einen Gottesdienst, wo ich das ganz bewusst gemacht habe, wo ich Buße getan habe darüber. dass ich meine Kinder einfach so festgehalten habe und eingeengt habe mit meinen eigenen Ideen und Vorstellungen, wo ich sie öffentlich freigegeben habe, losgegeben habe. Und was für ein Segen daraus entstanden ist. Was für ein Segen daraus entstanden ist. Und ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich über meinen Kindern. Das heißt nicht, dass es einfach war, dass es leicht war für mein Fleisch, diesen Schritt zu gehen. Denn unser Fleisch will immer die Kontrolle haben, will immer wissen, wie und wann und wie soll das gehen und wann wird das passieren. Versteht ihr, was ich meine? Aber als ich diese Entscheidung getroffen habe in meinem Herzen, Herr, das sind meine Kinder. Dein Wille soll geschehen mit ihrem Leben, nicht mein Wille. Und manchmal muss ich diese Entscheidung erneuern. Aber ich bleibe dabei. Und es ist so großartig. Ach, es ist so großartig, das zu sehen. Halleluja. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Unser Gott ist Yahweh Jireh. Mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf heute Morgen. Und sag, Vater im Himmel, ich empfange dich heute Morgen als Yahweh Jireh, den Gott, mein Versorger, den Gott, der vorhersieht, um Versorgung zu schaffen. Und ich vertraue dir. Wir wollen zusammen das Abendmahl jetzt nehmen. Und das ist eine gute Gelegenheit, genau diesen Schritt festzumachen. Als Jesus dieses Mahl einsetzt, sagt er zu seinen Jüngern, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das Abendmahl ist ein Bundesmahl, das den Bund erklärt, den Gott mit uns geschlossen hat in Jesus Christus. Und wir sind durch Jesus Teilhaber dieses Bundes. Und so wie Abraham diese Erfahrung machte, wer sein Gott ist, wer sein Bundespartner ist, genauso möchte Gott, dass wir ihn erleben und sehen als diesen guten, als diesen treuen Gott. Wir wollen das wieder so machen, wie wir das die meiste Zeit handhaben. Ich werde für die Gaben danken. Und wenn du sicher bist, dass Jesus Christus der Herr deines Lebens ist, wenn du sicher bist, dass du ihm gehörst, dann bist du herzlich eingeladen, teilzuhaben an diesem Mahl. Dann komm nach vorne, nimm dir von den Gaben und dann nimm sie bitte mit zurück auf deinen Platz. Und wenn jeder die Gelegenheit hatte, nach vorne zu kommen, der an dem Mahl teilnehmen möchte, dann nehmen wir gemeinsam diese Gaben ein. Und lass uns das heute ganz bewusst machen. Mit dieser Tatsache, Gott, du bist Yahweh Jireh. Du bist mein Versorger. Du bist der Gott, der tatsächlich seinen Sohn geopfert hat für mich. Wie solltest du mit ihm mir nicht auch alles andere schenken? Es gibt keinen Grund, dieser Lüge zu glauben, dass wir zu kurz kommen werden. Dem Moment, wo wir das tatsächlich empfangen, dass Gott ein vertrauenswürdiger Gott ist, dass er ein guter Gott ist, wird dieser Lüge die Grundlage entzogen. Lasst uns aufstehen und für die Gaben danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, als wir keinen Weg hatten und keine Möglichkeit hatten, zu dir zu kommen, zum Vater zu kommen, nach Hause zu kommen. Da bist du zu uns gekommen und hast dich selbst für uns hingegeben und hast dein Leib zerschlagen lassen für uns und dein Blut fließen lassen für uns, damit wir Vergebung unserer Schuld haben können und damit wir nach Hause kommen können zum Vater. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir in dir eingeschlossen sind, in diesen neuen Bund. Und wenn wir dieses Mahl heute nehmen, Herr, dann nehmen wir das in der Erinnerung, dass unser Gott ein guter Gott ist und ein treuer Gott. Ein Gott, der größer ist als wir, der mehr sieht als wir, der Versorgung für die Not schafft, noch bevor wir die Not überhaupt sehen. Der eine Antwort bereithält, bevor wir überhaupt mit dem Problem konfrontiert werden. Du bist ein guter und ein treuer Gott. Halleluja. Dank sei dir. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Ehre sei dir.